das darf man jetzt, ne? Das ist ja auch eine ganz große Sache, dass man das jetzt plötzlich darf. Das war damals Schmutz.
Und heute muss ich feststellen, dass also das Zeitmagazin und die FAZ und die großen Intelligenzia-Blätter in dieser Republik. Heute ist der Bedarf so groß, dass wir also nicht genug anbieten können.
Also Sie meinen, aus der Volksmusik ist betriebswirtschaftlich was rauszuholen?
Ja.
Der Erfolg mit dem Volk.
So viele Millionen Leute können sich nicht irren.
Ein Feature von Anja Kempe.
Überall im ganzen Land, rund um die Uhr, sind Tausende von Unterhaltungsexperten damit beschäftigt, der wirtschaftlichen und moralischen Verwilderung die Stirn zu bieten.
Die Menschen haben nicht nur ein Recht auf Essen und Trinken, sondern sie haben auch ein Recht auf Unterhaltung. Und deswegen immer wieder meine neuen Gespräche mit Gott und der Welt. Schreibt mal ein Lied dafür.
Die Unterhaltungsexperten sind bei der Arbeit.
Ich höre das Horn nicht, es tut mir leid.
Gerade ist ein unverzichtbares Horn verloren gegangen.
Jetzt weiß ich mit dem Horn.
Während alle suchen, könnte man sich ein bisschen umschauen.
Überall Asylanten und Amerikaner.
Wir haben heute ein Meinungsklima, das sich deutlich von dem Meinungsklima von vor 10 Jahren unterscheidet. Jeder kann sagen,
das darf man jetzt, ne? Das ist ja auch eine ganz große Sache, dass man das jetzt plötzlich darf.
Wir bauen uns ein Häuschen aus Sonnenschein. Da lassen wir keinen von draußen rein.
Stefanie Hertel.
Die Menschen, ob links oder rechts, ob katholisch oder evangelisch, haben einen Wunsch nach einer besseren Welt.
Sie kommen nach Hause, die wollen einfach sich über etwas freuen.
Ja, wir haben einen ziemlich konstanten Zuschauerstamm, der ungefähr bei 12% liegt.
Horst Schwan, Produktionsleiter volkstümlicher Sendungen im zweiten deutschen Fernsehen.
Mit 12% kann man schon zufrieden sein. Das sind immerhin auch 5,3 oder 5,4 Millionen Leute, die da zuschauen. Und dafür lohnt es sich zu arbeiten.
Volkstümliche Fernsehsendungen sind Quotenrenner.
Was kostet denn so eine Sendung für heute Abend?
Also darüber bin ich eigentlich nicht befugt, darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Aber es ist ein namhafter Betrag. Es ist eine Sache, die sich durchaus für uns sich rechnet und für die Plattenindustrie auch sich rechnet.
Danke, Herr Intendant, ich muss sagen, Herr Generalintendant.
Alles ist ausgelutscht. Marianne und Michael.
Entweder wir machen es richtig oder gar nicht.
Mara Kaiser, Volksmusikantin.
Wir können sagen, dass etwa der Tonträgerumsatz dürfte etwa bei 1 Milliarde liegen.
Hans-Rudolf Bayerlein, Volksmusikverleger.
Wer weiß, was Menschen denken, und das hat man bisher offensichtlich nicht gewusst, der weiß auch, was man hören will.
Deutschland hat eine Sehnsucht.
Georg Seslin, Medienkritiker.
Ein hungriges Loch in der Seele, das will gefüttert werden.
Die Umsatzzahlen bei den wenigen Volksmusiktiteln, die ich hatte, waren immer außergewöhnlich imponierend. Und ich habe immer festgestellt, dass ich zum Erfolg dieser Lieder ein Minimum an Aufwand, Arbeitsaufwand zu betreiben habe, während ich, um den Erfolg anderer Lieder, die mit Volksmusik nichts zu tun haben, um den Erfolg zu ermöglichen, wahnsinnig viel ackern muss. Also habe ich mir Gedanken gemacht, wieso läuft das eine fast von selbst und bei dem anderen muss man den Erfolg mühsam erkämpfen. Man hat also festgestellt, dass es eine breite Schicht in Deutschland gibt, die diese Volksmusik kaufen, wie erreichen mit der Volksmusik heute Leute, sagen wir einmal ab 25. Und die größte Zielgruppe sind heute die Leute zwischen 30 und 50. Sie erwarten von der Unterhaltung, dass sie noch eine Chance und eine Perspektive haben.
Hier lebe ich gerne, kann frei in die Zukunft schauen.
Es war ein Tabu. Wir haben das Tabu gebrochen.
Das darf man jetzt. Ne? Das ist ja auch eine ganz große Sache, dass man das jetzt plötzlich darf.
Thomas Meinecke, Schriftsteller und Musiker.
Da wird praktisch sich wieder was gestattet. Das war damals Schmutz sozusagen. Mitte der 50er geboren, bin dann sozusagen so in den späten 70ern, war ich halt jemand, der sehr stark eben von diesen New Wave Konzepten, von diesen Art School Haftigkeiten kam. Und irgendwann war das Mitte der 80er Jahre ästhetisch natürlich auch ausgereizt. Und irgendwie fing man dann an, sogenannte authentische Merkmale quasi in sein Pop-Modell einzubauen. Und so haben wir es eigentlich auch als Band gemacht. Wir haben dann plötzlich angefangen mit Walzer-Elementen, Polkas, selbst ich habe ein bisschen Jodeln gelernt. Ne, am Anfang war das ja frühe 80er Jahre, Mitte der 80er, konnte man damit ja noch die innerlichen 70er Jahre Deutschen ärgern auch mit solchen Signalen. Ne? Aber es war, glaube ich, immer ganz wichtig, dass zu was Neuem zu machen und vor allen Dingen immer auch auszustellen und deutlich mit im Bewusstsein zu führen, dass hier montiert wird, dass hier was praktisch nicht vereint wird, sondern quasi vorgeführt wird, so brechtisch sozusagen. Ne? Selbst wenn wir wirklich Country-Stücke nachgesungen haben, haben wir eine Zeit lang gemacht, wo aus amerikanischer Sicht über Deutschland gesungen wird, wo sich also immer Fräulein auf den Rhein reimen musste, zu covern, weil das wunderbar missverstandene, seltsame Bilder von Deutschland waren, aus GI-Sicht damals, ne, American Sector-artig die Fräuleins zu besingen. Und da liegt dann selbst Munich on the Rhine, damit es sich auf Fräulein reimt. Und solche Sachen lieben wir natürlich, so Missverständnisse und falsch verstandene Sachen, wo man eben dann auch immer merkt, hier ist was gebrochen, das stimmt so nicht.
Thomas Meinecke, Schriftsteller und Musiker, fordert unter Verwendung von mindestens 5 Akkordeons und mehreren Posaunen die Renovierung des volkstümlichen Territoriums. Aber es nützt nichts.
Überall im ganzen Land, rund um die Uhr, sind Tausende von Unterhaltungsexperten damit beschäftigt, der wirtschaftlichen und moralischen Verwilderung die volkstümliche Stirn zu bieten.
Man muss ein großes Konzept haben, das heißt also mit einer Dramaturgie, die Berg- und Talfahrt beinhaltet.
So, dann gehen wir mal runter. Das ist also unser Maschinenraum hier.
Also wir erreichen den Menschen von oben bis unten und hauptsächlich von innen.
Sie sehen hier die 32-Spur-Digitalmaschine. Das ist ein Riesengeschoss.
Die Seele muss millimetergenau getroffen werden. Also ein Millimeter neben der Seele genügt schon nicht mehr.
Das ist natürlich auch ein Trugbild zu denken, es muss ein teures Studio her, um eine gute Platte machen zu können. Also sehr viele interessante Produktionen auch was mir gefällt in den USA, irgendwelche Post-Punk-Bands oder auch von mir aus Techno und so, das wird kann man zu Hause machen, ne? Kann man am Computer machen oder in einem kleinen Studio. Das ist gar nicht der Punkt. Das große Studio verlockt ja auch zu diesem entsetzlichen Sound, der dann auf diesen volkstümlichen Produktionen herrscht. Und vor allen Dingen ist das selbst dessen Sound, den könnte man aus einem einzelnen Keyboard rausleiern. Das ist einfach nur aufgeblasen.
Es gibt keine echte Musik.
Georg Seslen, Medienkritiker.
Und wenn es doch echte Musik gibt, dann ist sie falsch. Irgendwie schmutzig.
Wir wollten ein bisschen in diese Richtung gehen, dass wir sagen, was haben wir geschaffen, was müssen wir noch schaffen und möglicherweise auch, welche Wege können wir noch gehen.
Mara Kaiser, Volksmusikantin.
Und deshalb eben dieses Deutschlandlied mittendrin, so ganz plakativ.
Wir bauen uns ein Häuschen aus Sonnenschein, da lassen wir keinen von draußen rein.
Interessant ist ja auch noch die Diskussion, die momentan abläuft, wo doch einer von diesen Leuten, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, nicht wirklich angeblich die Trompete auf seiner Hitplatte spielt. Ne? Und müssen die Leute hier schon so dermaßen blöde sein, um es jetzt auch mal kulturpessimistisch zu fassen, dass sie überhaupt denken, da könnte irgendeiner, der dort steht, das auch wirklich selber sein, was man dort hört. Ne? Sondern es ist sowieso klar, dass es völlig synthetisch ist, eine Konstruktion. Und das Gefährliche daran, dass es eine politische Konstruktion ist. Ich habe überhaupt nichts gegen das Synthetische. Da ist es eben, wie gesagt, Disco auch. Oder selbst gute Technomusik, das ist ja alles synthetisch, nichts dagegen. Aber dass der dort angeblich bläst, nun auch wirklich blasen muss, das überhaupt einzufordern, das irgendwie doch in das Licht rücken zu müssen, hier wird echt geblasen.
Als die Zeiten begannen, wo im Genre auf eine so schnelle, unanständige Weise Geld zu verdienen war, wie nirgends in der Unterhaltungsbranche sonst, brach der Krieg aus.
Das ist wahrscheinlich einer dieser Grabenkämpfe innerhalb der Szene, dass andere wirklich blasen, aber natürlich auch nicht zu hören sind, wie sie blasen, sondern ertränkt im Hall.
Alles ist ausgelutscht.
Marianne und Michael.
Heute ist die Volksmusik natürlich in der Lage, alles zu bringen.
Bei Live-Auftritten halt machen wir alles, was man sich vorstellen kann in dieser Sparte.
Das darf man jetzt. Ne? Das ist ja auch eine ganz große Sache, dass man das jetzt plötzlich darf.
Wir könnten sogar über einen Verkehrsunfall ein Lied machen. Auch das würde unter den Begriff Volksmusik noch fallen.
Es sind ja sogar große Labels, die sonst nur Pop gemacht haben, Virgin oder so, haben angefangen, solche Volksmusikgruppen zu produzieren. Dass es eine offene Tür zum Musikantenstadel gibt, wenn nämlich zum Beispiel irgendwelche Labels, die sonst Punkrock rausbringen, plötzlich die Schulmädchen-Report-Soundtracks wieder rausbringen. Unter dem Deckmantel des irgendwie Augenzwinkerns und das doch mal hören und ganz lustig findens, sind, glaube ich, auch viele im Endeffekt im Musikantenstadel gelandet, die eigentlich auch was anderes gemacht hatten und meinen, ja, das darf man jetzt. Gehört wurde es ja immer und Schwarzbraun die Haselnuss hoch und runter gejagt, wahrscheinlich seit 1945 nonstop, ne? Aber dass das jetzt sozusagen okay ist, finde ich eine ganz große Entsprechung zu zum Beispiel den Partys mit den wiederveröffentlichten Schulmädchen-Report-Soundtracks. Das finde ich kein Deut unterschiedlich. Ne? Das war damals Schmutz sozusagen und jetzt ist es wieder da.
Im postmodernen Diskurs heben sich noch die letzten Widersprüche auf.
Georg Seslen, Medienkritiker.
Das ist genau, sagt Karl Valentin, genauso wie irgendetwas anderes.
Das sind nicht die schönsten Leute, das sind nicht die besten Sänger, die haben nicht die neuesten Kleider. Und dennoch gibt es Millionen in Deutschland, die diese Musik wollen, die dorthin pilgern.
Jawohl, wir sind provinziell. Wir sind hässlich, wir sind reaktionär und wir sind stolz darauf.
Georg Seslen, Medienkritiker.
Wir sind das Deutschland, das ihr im Herzen habt.
Wir gehen unter Umgehung aller anderen Körperteile an Herz und Seele.
Man könnte sich einmal die Mühe machen und die Seele suchen.
Für mich ist Bühne Bühne und da bin ich der Künstler. Da bin ich die Künstlerin Mara Kaiser, die auf der Bühne steht und eben in diesem Moment ganz, ganz fest an das glaubt, was sie den Menschen präsentiert.
Mara Kaiser, Volksmusikantin.
Sie glaubt an, dass alle Menschen gut sind. Sie hofft oder sie wünscht sich, dass die ganze Welt aus Liebe besteht, was sie auch in den Liedern ausdrückt. Und wenn sie von der Bühne runtergeht, dann ist sie wieder der Mensch. Und ich meine, oder ich bin der Überzeugung, dass die Leute, die diese Musik hören, die diese Künstler auf der Bühne sehen, die wir verkörpern, beispielsweise jetzt diese volkstümlichen Schlagersänger, die Leute verbinden auch mit diesen Menschen diese heile Welt. Also sie sehen diese Menschen auch nicht als, sage ich mal, Menschen wie du und ich, sondern die sind dann auch was Besonderes oder die sollten auch im Alltag was Besonderes sein. Ich gehe fast so weit, dass ich sage, diese volkstümlichen Musikanten, die haben keinen Sex.
Es geht um die richtige Balance zwischen Kirchweih und Reichsparteitag.
Es gab im letzten Jahrhundert eine riesige Auswanderungswelle, eben auch überhaupt von allen möglichen europäischen Ländern, ganz stark, aber auch von Deutschland aus. In der Regel waren es arme Leute, die sozusagen hier keine wirtschaftliche Zukunft mehr sahen und rübergingen, um eine neue Existenz zu gründen. Es gab aber speziell in dieser Gegend von Texas auch eine ganze Menge Flüchtlinge der gescheiterten 1848er Revolution.
Thomas Meinecke, Schriftsteller und Musiker, hat in Texas böhmische Polkaspieler entdeckt.
Mir gefallen einfach diese ganzen amerikanischen Bastardformen von Musik, wo eben das, was aus der alten Welt mitgebracht wurde, in der neuen Welt anders und neu zusammengesetzt wird und ein paar Schrauben fehlen oder ein paar zusätzliche sind dabei. Um es anders zu sagen, sie bastardisieren das mitgebrachte Erbe auf neuem Boden. Also suche ich nach denen, die sozusagen in der Lage sind, ihre eigene Identität zu zerpulvern, indem sie sich neben ihrem Tuba-Spieler, der vielleicht böhmischer Abstammung ist, noch einen mexikanischen E-Bass-Spieler stellen. Und dann gibt es einfach zwei Bässe und das ist fast so wie irgendwelcher Hip-Hop, der aus dem Jeep irgendwo dröhnt. Hat Bässe, hat Groove, ist sozusagen schmuddelig im guten Sinne. Also die Musik deswegen ist ja immer noch praktisch das Tradierte, aber es ist irgendwie auch im guten Sinne schlechte Musik sozusagen. Oh, how real those are. ich habe es auch selbst in Texas erlebt, dass eben ich in einen Plattenladen ging und das war so ein Texas German, der den Laden hatte und gesehen hat, wie ich so ein paar Platten rauszog von böhmischen Bands, Texas-böhmischen. Und der dann hin über meine Schulter guckte und sagt so, you don't wanna buy this, so, das wirst du nicht kaufen wollen, das wird dir nicht gefallen, weil das sind Böhmen, die können nicht spielen. And like the paper roses that you send me, there isn't any sweetness in your heart. Paper roses, paper
roses. So, dann sind wir hier jetzt in dem Bereich Heimatromane. Hier auf dieser Seite stehen alle laufenden Romane. Bergdoktor, Bergkristall, das sind die Romane in diesem Bereich.
Gerd Holzgreve, Archivar im umsatzstärksten Verlag Deutschlands.
Wir haben einen, der ausgelaufen ist, der Max Ernst heißt er, glaube ich.
Hans Ernst.
Hans Ernst, ja, genau.
Während in Texas böhmische Auswanderer die Polka blasen, wird in Bergisch Gladbach umsatzstarke Literatur produziert.
Wenn man alles hintereinander stellt, kommen sie auf eine Länge von 2,5 Kilometern.
So viele Millionen Leute können sich nicht irren.
Elfi Ligenser, Cheflektorin im umsatzstärksten Verlag Deutschlands.
Wir haben 7, 8 Heimatromane, 7 Arztromane, da kommen jetzt demnächst 2 neue Serien noch dazu. Wir haben 2 Fürstenromane, eine Mutterliebe, wir haben Silvia-Roman, wir haben den Lore-Roman. Wir haben etwa 200 Autoren, die mehr oder weniger fleißig schreiben. Also ich zwinge ja niemanden, mir jede Woche einzuschreiben, das ist dem Autor selbst überlassen. Einer, der absolut schnell ist, schafft vielleicht in 4 Tagen einen Roman.
Sicherlich für mich eine ganz wichtige Erfolgsgarant dieser Romanstoffe, was Autoren immer leisten können, indem sie sich so reinversetzen in Menschen.
Manfred Kölzer, stellvertretender Leiter des umsatzstärksten Verlags Deutschlands.
Und da wir jede Woche mit diesen, mit Stoffen herauskommen müssen, ist das also
Fließbandarbeit,
das ist in der Tat fast industriell geplant.
Deutschland hat ein hungriges Loch in der Seele, das will gefüttert werden.
Hier zum Beispiel ist ein großer Ordner, der umfasst jetzt mindestens schon mal 200 ganz neu produzierte Dias. Da kann man sehr deutlich erkennen, wie oft dann meinetwegen eine Weißdirndl vorkommt. Das kann man also eigentlich, wenn man jetzt nur nach einem Titel sucht, ein wunderschönes Motiv aussucht, darauf lässt man sich eigentlich dann von einem guten Autor einen Roman schreiben.
Ach, da auf trauert dieses jemand. Bild lässt man
also
sich
in dem
Roman
Fall würde
schreiben.
Ich sagen, das ist also so speziell, da würde ich dem Autor sagen, schau, das ist ein wunderschönes Titelbild, mach mir dazu ein ordentliches, dramatisches, trauriges Exposé.
Wo ist der Bergdoktor?
Das ist ein Heftroman, der seit über 10 Jahren sehr erfolgreich in unserem Haus aufgelegt wird.
Der Bergdoktor hat 8 Millionen Zuschauer.
Es gibt 2 große deutsche Problemlöser.
Georg Seslen, Medienkritiker.
Die Mutter und den Arzt.
Wir sind wirklich die große Ideenschmiede und das hat inzwischen auch jeder Programmdirektor erkannt. Und es wird also immer wieder nachgefragt, was wir noch anzubieten haben.
Deutschland ist ein hungriges Loch.
Es wird sehr viel gefeiert. Und es wird eigentlich von morgens angefeiert und es wird schon morgens Bier getrunken. Das ist bei den Cajuns in Louisiana ganz ähnlich.
In Texas wird gefeiert.
An irgendeiner der Straßenkreuzung steht halt vielleicht so eine riesige Wellblechanlage und da drin scheppert's dann von, also es sind auch keine Profibands, es sind alles Feuerwehrleute, Bauern, Brauereimitarbeiter. Es sind keine Profimusiker. Und es ist eben daher eine Kultur, wo die, die auf der Bühne stehen, eigentlich auch feiern. Es ist nicht eine Vorführung, es ist einfach Party. Oft geht auch so ein Ding los mit einer sogenannten Polka-Messe. Das heißt, in der Kirche spielt dann auch die Polka-Band. Und die Talare der Priester haben dann so ein gesticktes Akkordeon, auf dem so ein Kruzifix ist und so. Wunderbare Sachen, also sehr. Und sie wissen eigentlich nichts von Deutschland. Sie wissen gar nichts. Sie haben auch nur eine Vision davon. Und das ist ja das Interessante. Oder sie fragen so wunderbare Sachen so, aus welchem Teil Deutschland kommst du eigentlich? Aus dem faschistischen oder aus dem kommunistischen? Auch eine wunderbare Frage, die man schwer beantworten kann. Deutschland ist für sie noch immer das Land, das ihre Urgroßeltern verlassen haben. Und die denken, dass immer noch die Wäsche zum Trocknen auf den Steinen am Fluss in die Sonne gelegt wird.
2 Minuten noch. 2 Minuten,
dann sind wir auf Sendung. Inzwischen stehen die Musikanten Spalier.
Wir sind die Bayerische Sieben, das heißt, wir sind eine Damenband. Ja, und wir sind froh, dass wir hier starten können mit unserem Lied. Bei Live-Auftritten halt machen wir alles, was man sich vorstellen kann in dieser Sparte.
Wir heißen die Zillertaler, sind jetzt da bei der Hitparade dabei.
Der wichtigste Mann der volkstümlichen Hitparade ist Herr Schwan. Denn er verwaltet den Unterhaltungsgeldtopf.
Ich bin im Grunde genommen verantwortlich für eigentlich alles. Aber es hat jede Sendung so ihr Publikumsspektrum. Aber über Geschmack lässt sich nicht streiten.
Man könnte sich einmal die Mühe machen und den Zusammenhang zwischen Geschmack und Geschäft suchen.
Wir haben Lederhosen und Lofer an. Und Perücken.
Was gibt's denn bei so einem Auftritt hier pro Abend?
10.000 Mark.
Ideal ist natürlich, wenn Sie Geschäfte machen, ohne Ihren guten Geschmack zu verleugnen.
Hans-Rudolf Bayerlein.
Also mein Geschmack ist logischerweise ein anderer Geschmack als der Konsumenten meiner Lieder. Das muss ich so sehen.
Wir müssen ja der gesamten Geschichte ein schönes Gesicht geben. Und in der Zeit, wo es abbröckelt im sozialen Bereich, sehen sich die Leute vielleicht danach.
Also Sie meinen, aus der Volksmusik ist betriebswirtschaftlich was rauszuholen?
Ja.
Autoren, also Komponisten und Textdichter, die bisher nicht für Volksmusik schreiben wollten, die im Schlagerbereich, im Popbereich, vielleicht sogar noch im Deutschrock angesiedelt waren, haben plötzlich durch gutes Zureden und natürlich auch aus der Verlockung heraus, dass man ja Geld verdienen kann, plötzlich Lieder geschrieben. Also wenn wir diese Leute nicht veranlassen hätten können, für die sogenannte Volksmusik zu schreiben, wären alle Bemühungen, auf welcher Basis auch immer, nicht erfolgreich gewesen.
Es kommt immer auf die Verpackung an. Und ich glaube, wir machen das aber ganz geschickt.
Linda Feller, Country- und Volksmusikantin.
Ich spreche ein Thema an, welches eigentlich ganz heikel ist. Aber deswegen ist ja die deutsche Sprache so wunderschön. Eigentlich ist die deutsche Sprache unheimlich schön. Im Englischen kann ich ja gar nicht so viel machen. Da habe ich ja unheimliche Einschränkungen. Und im Deutschen kann ich für eine Sache, die ich ausdrücken will, gibt es so viele Bedeutungen und Wörter, die ich zusammenstellen kann und basteln kann. Deswegen finde ich Deutsch unheimlich gut. Und das kann man da sehr gut machen. Mit allen Themen eigentlich. Und dann nimmt es einem auch keiner übel. So gerade diese Heavy-Metal-Bands oder Hard-Rock-Bands, eigentlich sind das schon sehr abstoßende Texte, die teilweise haben. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Dass jeder weiß, was gemeint ist, aber dass man das mit schönen Worten umschrieben hat, sodass es für jedermann verständlich ist und nicht gleich zu sagen, ihr macht alles kaputt und ihr haut eure Kinder und misshandelt die Kinder und die Frauen, das finde ich nicht so gut. Wenn es gut verpackt ist, ja.
Wir singen nicht über Drogenprobleme und wir singen nicht über den Ehebruch.
Wir machen der Refrain bitte nochmal.
Schön find ich mein Heimatland.
Ich glaube, das ist ein Text, den könnte man quasi in die breite Masse schmeißen.
Ich meine, das kann eigentlich insofern von mir aus noch ein bisschen lauter gedreht werden, weil irgendwann kann es natürlich auch das Gegenteil aus sich entlassen, ne? Dass der Sprung in der kontinuierlichen Katastrophe dann irgendwann mal sichtbar wird.
Erfolg mit dem Volk.
Danke, Herr Intendant, ich muss sagen, Herr Generalintendant.
Ein Feature von Anja Kempe. Redaktion Gisela Korwes. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Berlin 1997.